Ja, was für eine schöne Aussage. Gott hört dein Gebet. Unsere Gebete sind niemals vergeblich. Gott hört uns zu. Wunderbar. Aber durch sein Wort gibt er die Antwort. Und dazu wollen wir jetzt kommen. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Wer von euch ist schon mal in seinem Leben enttäuscht worden, und zwar von anderen Menschen enttäuscht worden? Wer hat sowas schon mal erlebt? Ja, ich auch. Und wahrscheinlich gehe ich recht in der Annahme, dass, wenn ich sage, dass es Enttäuschungen gibt, ganz unterschiedlicher Art. Manch eine Enttäuschung macht mir zu schaffen, andere sind gut wegzustecken. Je näher mir zum Beispiel eine Person steht, umso heftiger bin ich in meiner Reaktion, wenn ich von dieser Person enttäuscht werde, wenn es jetzt eine mir sehr wichtige Person ist. Manch eine Enttäuschung habe ich schon mal erlebt, damit habe ich einfach gerechnet, habe einfach nichts anderes von dieser Person erwartet und war egal. Hat man so weggeschoben. Aber wenn eine Person einem sehr nahe steht oder wenn man sich gerade für eine Person eingesetzt hat in der Vergangenheit und solche dann einen enttäuschen, das tut schon irgendwie weh. Der Text, den wir uns heute anschauen werden, der handelt genau über so eine Situation. Er behandelt so etwas und auch die Folge bzw. den Umgang mit Enttäuschungen. Und wir werden heute sehen, dass sogar ein Mann wie Paulus, so hart er im Nehmen auch nicht war, so kommt er zumindest rüber, in dieser seinen Lage, in der er sich befindet, er sehr niedergeschlagen wirkt. Und das wohlgemerkt nicht, weil er gerade im Gefängnis in Rom sitzt. Das hat er schon gesagt, dass er weiß, warum er sitzt, für wen er im Gefängnis ist und dass es ihm eigentlich nicht groß was ausmacht, weil er weiß, für wen er leidet, sondern das, was wir jetzt feststellen werden, das, was ihm jetzt zu schaffen macht in den nächsten Versen, ist, das sind Menschen, das sind Christen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf ihn als Person reagieren oder mit ihm umgehen. Ich habe das Thema heute, oder es sind heute eigentlich nur 4 Verse, es wird wahrscheinlich nicht eine ganz so lange Bibelbetrachtung, wie ihr es sonst gewohnt seid, es sind 4 Verse, aber ich habe diese Verse überschrieben mit den Worten, wenn Menschen enttäuschen. Und wir befinden uns im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel immer noch. Die Situation von Paulus, wir wissen sie noch, er sitzt im Gefängnis in Rom. Es ist das zweite Mal wahrscheinlich, vielleicht war er in der Zwischenzeit schon irgendwo mal festgenommen worden, aber das zweite Mal, wo wir sicher sein können. Und er rechnet eigentlich, das wird man im Laufe des Briefes auch feststellen, er rechnet eigentlich nicht damit, dass er hier aus diesem Gefängnis überhaupt lebendig wieder rauskommt. Und deswegen schreibt er auch diesen Brief an Timotheus. Aus diesem oder mit diesem Hintergrund wissen, müssen wir eigentlich alle Verse lesen und versuchen auch aufgrund dessen sie zu verstehen. Und so haben wir auch letztes Mal gesehen, wie Paulus dem Timotheus erst einmal Mut macht. Er ermahnt ihn dazu, am Evangelium festzuhalten. Er sagt, Timotheus, halte fest am Evangelium. Sei nicht, sich nicht des Zeugnisses Jesu, um Jesus Christus, nicht zu schämen und auch des Paulus selber nicht zu schämen, weil Paulus vielleicht gerade im Gefängnis sitzt, das soll ihn nicht erschrecken oder auch abschrecken, von ihm fernhalten. Halte fest, sagt er, halte fest an der Liebe zu Jesus Christus, ganz egal, Timotheus, ganz egal, was in deinem Leben passiert. Und er ermutigt, er nötigt ihn nahezu immer wieder, sogar auch Leid, bereits sein Leid auf sich zu nehmen. Und weil er, du musst es wissen, Timotheus, was wir an dem Glauben haben, was wir durch Jesus haben. Jesus hat uns aus Glauben errettet. Wir haben es uns nicht verdient und er hat sich unser angenommen. So gut ist er. Er hat dem Tode die Macht genommen. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Gott ist in uns und das ist so viel stärker als all das Leid, was wir jemals erlebt haben oder erleben werden und in unserem Leben. Und das ist die gute Nachricht, die Paulus an die Menschen weitergibt, auch in der Provinz Kleinasien, um die es gleich gehen wird, auch unter den Griechen und den Juden. Da ist in diesen Versen so viel Ermutigung, haben wir letztes Mal mitbekommen, und Kraft für den jungen Bruder Timotheus, aber auch eine gewisse Sorge klingt dadurch, durch Paulus seine Aussagen. Und jetzt in den nächsten Versen wird es uns etwas deutlicher, warum Paulus sich Sorgen macht um diesen jungen Bruder. Denn jetzt teilt er ihm mit, wie er sich momentan fühlt, da wo er im Gefängnis ist. Was er von der Gemeinde in Kleinasien mitbekommt, die Kraft, die Hoffnung, die Bereitschaft sogar zu leiden, das kam alles von der Beziehung zu Jesus Christus. Auf der einen Seite ist er bereit, das alles auf sich zu nehmen und dieses Leid zu ertragen, im Gefängnis zu sein und von Menschen verspottet und sogar geschlagen zu werden. Er hatte Kraft durch Jesus Christus, durch diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und jetzt kommt die andere Seite. Wie sieht es aus mit der Beziehung zu manchen Menschen, ja zu Christen, ja, die denn trotz dieser guten Nachricht, die Paulus dort gepredigt hat, ist er von der Reaktion mancher Menschen, dieser Christen, muss man ja ganz deutlich sagen, ihm gegenüber sehr enttäuscht. Und das sind Gefühle auch, die er mitteilt. Er hält damit nicht hinterm Berg. Ich lese uns die vier Verse aus 2. Timotheus 1, die Verse 15 bis 18. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind. Unter ihnen auch Phygelus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Die damalige römische Provinz Asien steht hier. Das ist, hier in Vers 15 wird es ja gesagt, das ist ein Gebiet der heutigen Türkei. Es ist also nicht die gesamte Region Asiens, ja, gemeint, sondern nur der westliche Teil Asiens, Kleinasien. Die Region hatte Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise besucht und Ephesus war die Hauptstadt dieser Region. Über diese Gemeinden lesen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 10, dass der Dienst von Paulus dort, und da heißt es, das geschah 2 Jahre, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Also 2 Jahre war Paulus dort, um das Evangelium an die Menschen weiterzugeben. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass Gott sogar durch Wunder gewirkt hat unter diesen Menschen. Also sie haben Gott ganz praktisch auch erlebt. Was ist jetzt aber plötzlich mit der Gemeinde los? Warum fühlt Paulus sich von diesen Menschen plötzlich so alleine gelassen? Ist wirklich alles vergessen, was er unter ihnen getan hat, was gepredigt wurde? Die Frage schwingt vielleicht mit, waren 2 Jahre gar seines Lebens umsonst, was diese Gemeinde oder Gemeinden angeht? Das sind Verse, die einen irgendwo traurig machen, die wir gerade gelesen haben. Was ist also mit der Gemeinde dort in Kleinasien geschehen? Ich denke, warum genau die Gemeinde sich von Paulus distanziert hat, warum er sich hier alleine fühlt, das können wir nur annehmen. Ja? Aber wenn wir uns die damalige Situation einmal anschauen, als Beispiel, der Kaiserkult war im damaligen Römischen Reich einmal sehr groß. Und es ist verständlich, wenn eine Gemeinde sich nicht an den Kaiser hält, sondern Jesus Christus als den alleinigen Herrn nachfolgen möchte. Und dass so eine Gemeinde dann auch gewisse Probleme, also auch Verfolgung erleiden wird. Die Christenverfolgung beginnt bereits, ja, oder war im Gange, und es wurde für die Gemeinden immer schwieriger, in diesen Gebieten den Glauben offen und frei zu leben. Das war ein Problem vielleicht, ja. Ich mutmaße jetzt einmal. Das zweite ist die Person Paulus. Wer Paulus kennt, er weiß, dass Paulus ein sehr stark polarisierter Mensch war, ja, der dazu aufruft, an Jesus zu glauben, sich an Jesus allein festzuhalten und ihm allein zu vertrauen und nicht auf den Kaiser. Ich bin sicher, dass er sowas auch mal von sich gelassen hat, ganz öffentlich in einer Predigt. Und natürlich wird ein Paulus, der so Klartext redet, es auch Probleme bekommen mit diesem Kaiser in Rom. Und er sitzt gerade wegen der Verkündigung des Evangeliums zum wiederholten Male im Gefängnis. Auch was Nachfolge an sich angeht, ist Paulus natürlich konsequent in seinen Predigten, auch durch seine Taten. Er war 100% dabei. Das Problem ist, er hat es auch von den Christen dort erwartet. Er war ihnen ein Beispiel und er sagte, ihr sollt hundertprozentig dabei sein, ihr müsst ein klares Zeugnis sehen, was auch alles sehr, sehr richtig ist. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund dieser Forderung auch es einigen Christen nicht gepasst hat, dass er sie vielleicht zu einer zu konsequenten Nachfolge aufforderte, weil sie es dadurch einfach mit den Römern zu tun bekamen, bevorzugten viele von ihnen vielleicht eine etwas liberalere, also etwas eine einfachere, tolerantere Nachfolge Jesu Christi. Denn man gerät dann nicht so sehr in den Fokus der Römer. Deswegen reagierten wahrscheinlich auch manche Gemeinden, viele Christen mit einem gewissen Abstand zu einem Paulus, in dem sie vielleicht einen Hardliner gesehen haben, der jetzt auch aufgrund seiner Linie auch im Gefängnis gelandet ist. Wohl wissend, dass er jetzt gerade wieder mal aufgrund seiner Lehre von Jesus im Gefängnis sitzt, lassen ihn diese Menschen also trotzdem alleine. Und das war für Paulus, wie wir jetzt gelesen haben, schon eine niederschmetternde, eine ernüchternde Situation, die er hier wiedergibt. Jetzt wenden sich genau diese Menschen von ihm ab, genau diese Geschwister, für die er so viele Jahre seines Lebens eingesetzt hat. Gerade die, zu denen er gekommen ist, um ihnen das Evangelium weiterzugeben, wo er so viel Zeit investierte, weswegen er gerade auch jetzt im Gefängnis sitzt. Diese halten plötzlich Abstand von Paulus, um nicht selber unter die Räder der römischen Besatzungsmacht zu kommen, so wie es Paulus geschehen ist. Es ist schon irgendwo entmutigend für ihn, und ich kann das hundertprozentig auch verstehen. Das, was wir hier aber auch deutlich wird, wie ich das sehe, dass die Geschwister zwar sich von Paulus abgewandt haben, aber wohl nicht von Jesus Christus selbst. Das sagt Paulus nicht, sie sind vom Glauben abgefallen. Das ist erstmal gut. Ja? Ansonsten würde Paulus es wahrscheinlich auch beim Namen nennen. Er würde es direkt sagen, wie es er später bei Demas tun wird. Demas hat die Welt lieb gewonnen, wird er im 4. Kapitel sagen. Der ist wirklich vom Glauben abgefallen. Aber das findet hier erst einmal also nicht statt. Ja? Das Wort aber, das Paulus hier benutzt, das abgewandt, sie haben sich von mir abgewandt, ja, benutzt er auch an anderer Stelle in seinen Briefen, und das ist schon ein sehr radikales Abwenden. Da heißt es zum Beispiel, 2. Timotheus 4,4 ist genau das gleiche Wort, was er hier verwendet, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Das ist, wenn Menschen sich nicht der Wahrheit Gottes stellen wollen, sie wenden sich ab. Und genauso wie Menschen sich von der Wahrheit Gottes abwenden, genauso wenden sich jetzt Menschen von der Person Paulus ab. Ja? Also es ist schon ein radikales Abwenden von ihm. Ja? Oder in Titus 1,14 ähnlich, die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Es ist also ein konsequentes Abwenden. Also die Gemeinden sind vielleicht nicht zwangsläufig vom Glauben abgefallen. Das sind sie auch ganz sicher nicht. Aber sie halten Paulus von Paulus Abstand. Sie halten Abstand von seinem Bemühen. Sie haben ihm dabei den Rücken gekehrt, von seiner konsequenten Dienst, seiner konsequenten Art zu predigen, ihn zu unterstützen, auch was seine Lehre oder die Art und Weise, wie er lehrte, angeht. Sie haben plötzlich nicht mehr hinter ihm gestanden. Das, was sie eines Tages einmal überzeugt hat, seine Botschaft, die er auf eine klar und deutliche Art und Weise weitergegeben hat, die Botschaft von Jesus Christus, die war plötzlich für sie zu direkt und sie wenden sich hier scheinbar von, ja, sie wenden sich nicht scheinbar, sondern sie wenden sich von ihr ab, so dass Paulus es auch sehr deutlich spürt. Diese Menschen wollen nichts mit mir zu tun haben. Sie helfen mir nicht in meiner schweren Situation. Mir fiel in dem Zusammenhang zum Beispiel ein ganz, ja, Beispiel von den letzten ein, zwei Jahren statt, ja, die Situation des Pastors Olaf Latzel. Er hat in einer Predigt ganz klare Worte benutzt. Er hat ganz klar die Homosexualität als Sünde erkannt und benannt und er hat sie ganz klar verurteilt. Und wie haben viele Christen dabei reagiert? Viele Christen haben sich leider von ihm abgewendet, weil er zu klare Worte benutzt hat. Und viele haben gesagt, ja, da ist er wohl ein bisschen zu weit gegangen. Er hätte auch etwas sanfter sprechen können, ja. Und er war in seinem Gerichtsprozess von vielen, Gott sei Dank nicht von allen, aber alleine gelassen, ja. Und das ist auch ein Abwenden gewesen, ein aktuelles Beispiel. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, ja. Und so ähnlich muss sich auch Paulus gefühlt haben. Die Gemeinden in unserem Text, sie besuchen zwar immer noch die Gottesdienste, aber sie besuchen nicht mehr Paulus im Gefängnis. Die Konsequenz, die Paulus ihnen gepredigt hat, die Konsequenz, die er gelebt hat, lebten sie plötzlich nicht mehr mit. Das machte ihn in seiner Situation sehr traurig. Er war dadurch auch persönlich sichtlich gekränkt. Und das drückt er in diesen Versen aus. Interessant ist in dem Zusammenhang, wenn wir uns daran erinnern, dass er in der Offenbarung 2 und 3 nur 25 Jahre später genau so eine Situation beschrieben wird. Das sind die Gemeinden, die in diesen beiden Kapiteln angeschrieben werden. Und was stellen wir fest? Bei diesen Gemeinden. Die haben sich getroffen, die haben Gottesdienste gefeiert, sie waren dabei, sie sind nicht komplett vom Glauben abgefallen, aber sie haben gewisse Defizite im Glauben gehabt. Ja? Sie waren nicht konsequent genug, es fehlte die Tiefe im Wort oder weder kalt noch warm, wird da gesagt. Und an diese Gemeinde in Ephesus, von der wir hier auch in unserem Text lesen, wird gesagt, du hast die erste Liebe verlassen. Das ist an diese Gemeinde gerichtet. Die wird hier auch, ja, die finden wir in unserem Text. Das makelt Gott an der Gemeinde an. Wir sehen den Weg, den Paulus hier bereits erkennt. Und das hat sich weiterentwickelt. Gott muss am Ende der Gemeinde einen sehr harten Brief schreiben und sie tadeln. Was in diesem Zusammenhang auch mir traurig aufgefallen ist, dass es eine Absolutheit in der Aussage von Paulus enthalten. Es macht nachdenklich, wenn er zum Beispiel sagt, dass sich alle in der Provinz Asien von ihm abgewendet haben, ihn verlassen haben. Waren es wirklich alle, ohne Ausnahme, fragt man sich. Aber das ist seine Zusammenfassung, das, was er fühlt in seiner Situation. Da ist niemand, der zu ihm steht. Sicherlich gab es Christen, die ihn nicht verlassen haben, die hinter ihm standen. Aber ich glaube, dass Paulus hier Gemeinden anschreibt, auch vielleicht Älteste anschreibt, die Verantwortung haben in den Gemeinden, die Verantwortung haben, auch Menschen, ihre Mitglieder zu motivieren. Motivieren, mit so einem Evangelisten Leid mitzutragen, zu helfen. Sie konnten senden, denn nicht alle waren verschreckt von dieser Situation. Das werden wir gleich auch mitkriegen in diesem Vers. Es war auch einer, der bereit war zu gehen. Ja? Vielleicht werden aus diesem Grund sogar auch hier gleich im Anhang zwei Personen benannt, die wahrscheinlich eine gewisse Verantwortung in der Gemeinde hatten. Am Ende von Vers 15 stehen diese zwei wahrscheinlich für exemplarisch für Paulus seine Enttäuschung. Paulus personifiziert hier seine Enttäuschung. Und warum? Wahrscheinlich hatte er es gerade von diesen beiden Brüdern nicht erwartet. Er hat es nicht erwartet, dass gerade diese zwei sich von ihm abwenden. Deswegen nennt er sie auch beim Namen Phygellus und Hermogenes. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wir wissen nichts Genaues über diese zwei. Aber wahrscheinlich waren es Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde, von denen Paulus einfach aus seiner Erfahrung her vielleicht etwas mehr erhofft hat. Sie waren wahrscheinlich gute Mitarbeiter, die aber leider der Gemeinde und auch dem Paulus am Ende, wo es hart auf hart kam, keine große Hilfe waren, weil es um Verfolgung ging. Wo es hart wurde, zogen diese beiden Brüder sich zurück. Aus Furcht, kann man auch irgendwo vielleicht verstehen. Es fällt aber auf, dass Paulus inhaltlich ziemlich schnell über diese beiden Namen geht. Er sagt nicht, was er von ihnen erwartet hat. Er sagt nicht genau, was sie falsch gemacht haben oder wie sehr es ihn enttäuscht hat. Es ist ihm, als ob nicht weiter wert, länger darüber zu berichten. Er sagt es und widmet sich gleich dem nächsten Gedanken zu. Aber wenn wir es uns vorstellen, dass solche Briefe auch öffentlich in der Gemeinde vorgelesen wurden, werden die zwei sich ihrer Fehler wahrscheinlich auch bewusst geworden sein. Aber es ist für Paulus an diesem Moment, und das finde ich erstaunlich, kein Grund, irgendwie weiter auf diesem Thema, was die beiden falsch gemacht haben, herumzureiten. Aber er benennt es beim Namen. Mit dem 16. Vers beginnt er trotz seiner Enttäuschung ein eher positiven Teil. Ja? Und da nimmt er sich einige Gedanken mehr Zeit. Es ist wie so ein kleiner Lichtblick inmitten seiner Enttäuschung. Da nennt Paulus als positives Beispiel den Onesiphorus. Auch dieser wird als exemplarisch mit Namen benannt. Ja, dieser Mann ist in seiner Reaktion auf Paulus seine Gefangenschaft komplett anders als diese zwei, die vor ihm genannt wurden. Obwohl auch er scheinbar unter dem Druck der Verfolgung nicht alles richtig gemacht hat, denn Paulus auch, er bittet auch für ihn beim Herrn um Barmherzigkeit. Ja? Deswegen denke ich, wird auch dieser Onesiphorus wahrscheinlich auch in bestimmten Situationen falsch gehandelt haben. Aber weil er auch in anderen Situationen konsequent war, bittet Paulus für ihn aber um Barmherzigkeit. Ja? Das ist aber jetzt nur meine persönliche Annahme. Ja? Und das Erste, was Paulus bezüglich dieses Mannes sagt oder für sein ganzes Haus tut, er betet für ihn. Dieser Mann, auch wenn er eventuell Fehler getan hat, Paulus denkt an ihn. So hat er doch eine persönliche Beziehung zu ihm. In Paulus hat er dieser Mann bleibende Erinnerung hinterlassen. Denn in seiner Kraft hat dieser Versuch, das, was in seiner Kraft überhaupt möglich war, hat dieser Onesiphorus versucht, für Paulus doch da zu sein. Deswegen wünscht und erbetet Paulus für ihn und sein ganzes Haus hier sogar Barmherzigkeit, dass Gott ihnen barmherzig ist. Ich habe mich gefragt, warum geht es um das ganze Haus des Onesiphorus? Ich habe da zwei Möglichkeiten, die ich euch anbieten möchte, ja, wo ich meine, so könnte man das verstehen. Ganz einfach ist der Dienst eines Onesiphorus nicht einfach nur von ihm alleine abhängig. Ja? Der tut den Dienst nicht alleine, wenn seine Frau, seine Kinder, sein ganzes Haus nicht hinter ihm steht, dann, das weiß jeder Diener hier aus unserer Gemeinde, dann ist es unmöglich, diesen Dienst auch zu tun. Das Haus war also hinter ihm, sie haben ihn gesandt zu Paulus, sie haben ihn in der Zeit, wo er unterwegs war, sie haben ihn auf ihn verzichten müssen, sie haben Ängste ausgestanden um Onesiphorus, ja, wenn er nach Rom gereist ist, um Paulus zu suchen. Sie haben für ihn gebetet. Es ist also nicht einfach nur, er ist das Ziel der Fürbitte, sondern die Familie. Paulus ist der ganzen Familie dankbar, dass sie ihn in seinem Leid nicht missachtet haben, sondern auch den Onesiphorus die Möglichkeit gegeben haben, hinzufahren, ihn dort zu besuchen. Die andere Möglichkeit, den Text zu verstehen, und da gibt es auch Menschen, die meinen, es eher so verstehen zu müssen, ja, dass der Onesiphorus einfach auf der Reise, wo er sich um Paulus gekümmert hat, umgekommen ist. Dass er gestorben ist, Paulus sitzt noch im Gefängnis, und dass er auf irgendeine Weise aufgefallen ist als einer von Paulus' Leuten, und dass er aus diesem Grunde vielleicht mit dem Leben bezahlen musste und die Familie jetzt ohne ihn geblieben ist und Paulus aus diesem Grunde hier um Barmherzigkeit bittet für sein Haus, wo jetzt der Vater oder der Hausherr fehlt. Ja? Also so oder so. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht mehr gesehen, diesen Text das zu verstehen. Ja? Aber Barmherzigkeit sind wir alle angewiesen drauf. Ja? Es kann auch eine allgemeine Fürbitte sein, ja? Weil wir alle sind von Barmherzigkeit angewiesen. Ja? Was Onesiphorus genau getan hat, wird in dem nächsten Satz deutlich. Er brachte Paulus, hier wird gesagt, Erquickung. Ein interessantes Wort. Was bedeutet Erquickung? Ich denke, durch den Besuch dieses Mannes wurde Paulus in seinem Dienst erst einmal ermutigt. Stell dir vor, du sitzt in einem Gefängnis, du bist alleine, du frierst und da kommt dieser Mann zu dir und es ermutigt, wenn jemand aus der Gemeinde da ist, wo du meinst, du bist völlig alleine und plötzlich ist er da. Dieser Mann war bei Paulus, wo er ihn brauchte. Viele andere sahen oder hörten, dass Paulus im Gefängnis sitzt, aber dieser sah mehr. Onesiphorus sah nicht nur Paulus im Gefängnis, sondern er sah die Not. Ja? Und das ließ ihn nicht einfach ruhig. In Ephesus bleibt er nicht, er reist los, hat ein offenes Auge für diese Not und sucht nach Paulus und bringt ihm dadurch Erquickung, Ermutigung. Das Zweite ist, er kümmert sich aber auch ganz praktisch um die Bedürfnisse von Paulus. Bei der Erquickung geht es nicht nur um guten Mut zu reden und da zu sein, sondern auch um ganz praktische Dienstleistungen, die man im Gefängnis wahrscheinlich ja, jeder gut gebrauchen konnte. So wie er später Paulus sagt dem Timotheus, wenn du kommst, bring meine ich die Schriftrollen mit und auch einen Mantel für mich, ja, weil es ganz einfach kalt ist. Er ist in einer Not. Es war etwas Praktisches. Ja? Also Onesiphorus erquickte Paulus auch mit praktischen Gaben und dadurch machte er es ihm etwas einfacher. Das nächste, was er getan hat, was mir auffiel, das spricht für die brüderliche Beziehung zwischen den beiden. Denn im Gegensatz zu den anderen hat er sich der Ketten von Paulus nicht geschämt. Also es war ihm erst einmal egal, dass Paulus im Gefängnis saß. Er achtet nicht auf seinen Ruf, dass er jetzt mit einem Inhaftierten in Kontakt treten wird, ja? Dass er einen Inhaftierten sucht. Ihm ist auch die Gefahr erst einmal als Freund von einem Paulus erkannt zu werden, nicht für ihn unrelevant, ja? Und dass er vielleicht dadurch sogar mit den Römern ein Problem bekommt. Es war ihm alles egal. Sein Ziel war erst einmal, einem leidenden, inhaftierten Bruder im Herrn beizustehen. Und er wollte Paulus sehen. Dadurch stand er hier seinem Dienst, in seinem Dienst hinter Paulus. Ja? Er reist nach Rom, um Paulus zu suchen. Und damit wird noch eine andere besondere Eigenschaft dieses Mannes hervorgehoben. Er suchte ihn. Er war also beharrlich in seinem Vorhaben. Er gab nicht einfach so auf. Rom war sicherlich nicht eine kleine Stadt, schon damals eine sehr große Stadt. Und wo soll er Paulus finden? Wo soll er nach ihm suchen? In welchem Gefängnis? Gab sicherlich mehrere Gefängnisse. Und wo soll er ihn suchen? Und dieser Mann zieht los und klappert sicherlich zuerst die Gemeinden, die Hausgemeinden da ab und muss die sich an die Behörden wenden, muss sicherlich auch unbequeme Fragen beantworten. Das alles nimmt er auf sich, um Paulus zu finden, bis er ihn endlich wirklich gefunden hat. Also so einen Kerl, auf so einen Kerl konnte man sich verlassen. Was er beginnt, das macht er scheinbar bis zum Schluss, bis das Ziel erreicht ist. Er ließ sich sicherlich auch nicht einfach so abwimmeln, bis er Paulus gefunden hat. Und Onesiphorus war entschlossen in seinem Dienst. Er suchte Paulus eifrig, heißt es hier. Er verlor ganz einfach keine Zeit. Wisst ihr, wie ich mir das bildlich vorstelle? Da, wo andere anfingen zu planen vielleicht, ja? Was wollen wir für Paulus tun? Wie können wir Paulus helfen? Haben sie festgestellt, Onesiphorus war schon da. Er war eifrig dabei. Wenn eine Not entstanden ist, da muss man vielleicht sofort reagieren. Und so ein Mann war dieser Onesiphorus. Und das blieb dem Paulus im Gedächtnis. Es fällt hier auf, dass Paulus zum wiederholten Mal sagt, da ist einer, der sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Denn das war ja der Grund, warum viele andere von ihm auch weggegangen sind. Ja? Unbequemer Paulus, unbequem vielleicht durch seine Art zu predigen, unbequem geworden aufgrund der Christenverfolgung, unbequem, weil er im Fokus des Beschusses der Römer war. Und es wenden sich diese Menschen von ihm ab und schämen sich. Und Paulus und dieser Mann schämt sich nicht. Ihm ist das alles egal. Er geht hin und sucht nach ihm. Das Besondere an Onesiphorus war, dass es ihm auch egal war, eigentlich habe ich das schon gesagt, was die Masse über Paulus sagte. Ihm war es wichtig, Paulus Mut zu haben. Er war ein waschechter Diakon, sage ich mal. Und auf der anderen Seite, dass die Beurteilung von Paulus, dieses Mannes, auch wenn die Mehrheit der Gemeinde in Asien sich seiner Ketten schämt, dieser eine Mann blieb in seinem Gedächtnis. Erst recht wird Gott hundertprozentig unsere Taten, ja, wird er nicht übersehen. Das, was wir Gutes tun am Nächsten, für uns, füreinander, für die Geschwister, für Geschwister, die in Not sind, das, was du tust zu deiner Lebzeit, das vergisst die Person nicht, das wird aber auch Gott nicht vergessen. Im Vers 18 bittet Paulus noch ein zweites Mal um Barmherzigkeit, aber diesmal für Onesiphorus persönlich. Und das aber jetzt hier mit einer Zukunftsaussicht. Es geht um jenen Tag. Das ist der Tag, wenn Kinder Gottes vor Jesus Christus erscheinen werden in der Ewigkeit. Also nach unserem Leben hier auf der Erde. Das, was wir für unsere Nächsten getan haben, das, was wir tun, wenn wir uns um Bedürfnisse von Menschen kümmern, auch für Diener, wie Paulus einer war, in Christus, bleibt nicht ohne Auswirkung auf unsere Ewigkeit. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Galater 6, Vers 9. Das Interessante ist hier, dass Paulus dem Timotheus nicht lange Ausführungen darüber am Ende bringen muss, was Onesiphorus alles für ihn getan hat. Er sagt einfach, du weißt am besten, was er in Ephesus getan hat, wie er in Ephesus gearbeitet hat. Er war bereit zu dienen. Auf der einen Seite für Paulus, aber sicherlich auch für die Gemeinde. Ganz praktisch. Wir sehen hier also einen Mann, der durch seinen diakonischen Ader bereit war, für die Gemeinde Jesu in einem und einen Missionar, Paulus, sich einzusetzen. Ja? Sei es in Ephesus oder er war bereit, bis nach Rom zu gehen. Ich glaube, heute nach Rom zu fliegen, kein Problem. Ryanair ist sogar günstig, will aber keine Werbung machen, muss man nicht. Ja? Und du bist ruckzuck in Rom. Damals musste man schon eine gewisse Strapaze auf sich nehmen. Das war dem Mann egal. Er verließ seine Familie nicht für 3-4 Tage, er verließ sie wahrscheinlich für, keine Ahnung, halbes Jahr, weiß ich nicht. Kann man sich nur vorstellen. Aber es war ihm wichtig zu gehen, um Paulus aufzusuchen. Und Paulus sagt, und du weißt selber besser als ich, was Onesiphorus für ein Mann ist. Ich fasse kurz zusammen. Paulus' Enttäuschung, Enttäuschung über viele Christen ihm gegenüber wird in unserem Text sehr deutlich. Und ich möchte hier zusammenfassend einmal mit uns ein paar Punkte nennen, was wir ganz praktisch für unser Leben mitnehmen können. Ihr habt euch, glaube ich, alle gemeldet, wo ich fragte, wer ist von euch schon mal enttäuscht worden von anderen Menschen? Und ich habe aus dem Text, aus der Situation, wie Paulus mit Enttäuschungen umgegangen ist, einfach praktische Schritte für mich herausgeschrieben, die mir und ich hoffe auch euch helfen können, mit Enttäuschungen umzugehen. Ja? Wie gehen wir auf Enttäuschungen ein? Das erste ist, was mir bewusst wurde, rechne ganz einfach mit Enttäuschungen. Ja? Rechne niemals damit, dass du nie enttäuscht wirst. Auch im Dienst für Christus. Wer da noch nie enttäuscht wurde von Geschwistern, von Nächsten, der hat wahrscheinlich nie wirklich tief und konsequent gedient. Aber ich sage vielleicht, ich will nicht zu viel sagen. Ja? Aber selbst im Dienst, wir werden enttäuscht von Geschwistern. Wir haben es immer noch mit fehlerhaften Menschen zu tun. Hundertprozentig war manch einer von euch auch von mir enttäuscht. Wer glaubt, dass ich ihn nie enttäuschen würde, der irrt. Wir Menschen sind sündig, wir Menschen sind fehlerhaft. Deswegen rechnen wir einfach damit, auch von Geschwistern enttäuscht zu werden. Lasst uns aber aufgrund der Enttäuschungen nicht zu hart miteinander umgehen. Das Zweite, werde dir, wenn du eine Enttäuschung erlebst, werde dir der Situation bewusst, in der deine Enttäuschung geschehen ist. Es hilft, hier und da deine Geschwister besser zu verstehen. Paulus weiß ganz genau, warum er von den Christen enttäuscht wurde, was in ihrem Leben, in welchem Dilemma sie standen und warum es sie so reagiert haben auf ihn, ja, oder mit ihm. Das Dritte, gib die Person, die dich enttäuscht haben oder die Personen, ja, nicht einfach auf. Es sind Geschwister, die Fehler gemacht haben, es sind immer noch Kinder Gottes. Und das ist auch etwas, was ich in dem Bericht von Paulus gesehen habe. Er verwirft diese Menschen nicht. Er nennt ihre Fehler, er spricht von seiner großen Enttäuschung, aber er gibt sie nicht auf. Reite auf Enttäuschungen nicht herum. Ich muss da immer an die Predigt von Eduard Friesen denken, an seine, was war das, eine Kerkerpredigt hier, glaube ich, ne? Der Enttäuschungen wie mit einer Torte verglichen hat. Eine Torte, die wir essen und essen und essen, weil sie uns schmeckt, weil wir uns wohlfühlen, enttäuscht zu sein und es preiszugeben, ja, und es offen zu legen und zu zeigen, dass wir enttäuscht sind. Das macht Paulus nicht. Er nennt die Namen von diesen beiden zuerst und er reitet nicht drauf rum. Er hält ihnen das nicht andauernd vor, er wischt ihnen nicht immer wieder ein aus. Deswegen, es ist geschehen und es muss wieder vorwärts gehen. Es geht um die Sache, es geht um Jesus, es geht um den Dienst. Paulus spricht es zwar an, aber er ist niemals nachtragend. Das Fünfte ist, fange an, für die Betreffenden zu beten. Paulus betet hier für einen Onesiphorus, der auch nicht immer, wie ich das verstehe, der auch nicht immer fehlerfrei gehandelt hat. Aber er sucht das Gute, er betet für ihn und ich bin 100% sicher, er betet auch für alle anderen Mitglieder in dieser Gemeinde. Das Sechste ist, sprich Enttäuschungen, wenn möglich, an. Das fällt mir furchtbar schwer. Ich rede nicht über Enttäuschungen. Es recht nicht zu dieser Person direkt, fällt mir nicht einfach. Paulus sah aber diese Missstände und er hätte diese verschweigen können, aber er fing an, darüber zu reden. Nur wenn wir reden, können wir Menschen helfen. Nur reden hilft zur Buße und zur Befreiung. Und durch diese Briefe von Paulus wird die ganze Gemeinde wachgerüttelt. Dann, das Siebte ist, suche bzw. fokussiere dich auf das Positive in deiner schweren Situation. Es ist nur ein Vers, wo Paulus sehr seine Enttäuschung uns beschreibt. Aber es sind drei Verse, wo er sich um das Positive beschreibt in Onesiphorus. Ja? Es ist wie ein Lichtstrahl im Dunkel seiner Enttäuschung. Wisst ihr, wenn ich mich nur auf Menschen fokussiere, die mich enttäuschen, dann schade ich mir ehrlich gesagt nur selbst. Aber Tatsache ist, dass Gott uns in alle Enttäuschungen Menschen in den Weg stellt, die für uns beten, die für uns da sind, die uns Mut machen, die Onesiphorus-mäßig kommen und uns erquicken. Wie wär's, wenn wir in allen Enttäuschungen versuchen, den zu sehen, der uns erquickt, oder die zu sehen, die uns erquickt? Achte ist, lass dich nicht entmutigen und gib nicht auf. Behalte das Ziel im Auge. Der Teufel versucht durch Enttäuschungen uns niederzumachen, zu demotivieren. Aber werde dir bewusst, für wen, in wessen Kraft, in wessen Auftrag du deinen Dienst tust. Es ist immer noch Jesus Christus, der stärker ist als alles andere, hat Paulus vorher gesagt. Und das Neunte, und damit schließe ich ab, werde selbst zu Onesiphorus, werde selbst zum Ermutiger, werde zu einem wie Onesiphorus. Wir haben als Gemeinden eine Verantwortung füreinander. Lasst uns dienen, lasst uns hinter unseren Dienern stehen, lasst uns füreinander beten. Wir haben eine Verantwortung, so wie die Gemeinde eigentlich, wo Paulus eine Verantwortung gehabt hat, haben wir für unsere Diener Verantwortung. Darum tröstet euch untereinander und baut einer den anderen auf. Thessalonicher 5, Vers 11. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Gottes Segen und lasst euch von Enttäuschungen nicht entmutigen. Lasst uns von Paulus lernen. Amen.